Okay, fangen wir mal an. Hallo. Wir haben uns ja beim letzten Mal mit Funktionen mehrerer Veränderlicher noch einmal beschäftigt. Und ich habe nochmal wichtige Konzepte eingeführt, wie den Gradienten, Rotation, Divergenz, da haben wir nochmal drüber gesprochen. Und dann haben wir auch nochmal über die Taylor-Entwicklung in höheren Dimensionen gesprochen. Und ich habe den Kontext ja auch hergestellt, habe gesagt, wenn man eben ein Potentialminimum hat, also physikalisch gesagt, ein Teilchen befindet sich in einer stabilen Ruhelage und ich lenke das aus dieser stabilen Ruhelage ein bisschen aus, dann fängt das an, wenn ich es eben nicht zu viel auslenke, im Allgemeinen solche oszillatorischen Bewegungen auszuführen. Und das können wir beschreiben, indem wir solche Entwicklungen machen, sagen, dass wir um ein Minimum entwickeln, dann ist dieser Term und dieser Term hier 0, dann gibt es nur noch quadratische Terme. Und da kam dann, und das ist jetzt natürlich ein bisschen unabhängig von der Überlegung, dass wir hier um ein Minimum entwickeln wollen, die Frage, ja, kann das denn überhaupt sein, wenn ich hier die erste Ableitung habe und eine bestimmte Stelle einsetze und sage, das ist 0, und denn jetzt hier die zweite Ableitung nach y und x habe, kann denn das überhaupt ungleich 0 sein? Ja? Und das geht natürlich ganz einfach, wenn Sie mal das Beispiel sich anschauen, f von x, y ist gleich x mal y. Ich möchte das nochmal anführen, weil ich das nachher zweimal gefragt worden bin und dann denke ich, ist vielleicht auch sinnvoll. Ich meine, nehmen Sie diese Funktion und den Punkt x0 gleich 0 gleich y0, ja? Dann ist klar, dass die jeweils erste Ableitung hier nach x differenziert, gibt einfach nur y. Wenn ich y gleich 0 einsetze, kommt 0 raus. Hier nach y differenziert, gibt natürlich x. Wenn ich es einsetze, gibt wieder 0. Aber wenn ich die zweite Ableitung bilde, kommt da 1 raus. Ja? Und dann setze ich x gleich 0 und y gleich 0, kommt immer noch 1 raus. Also das ist ja jetzt kein schönes Beispiel für eine Entwicklung um ein Minimum, aber das ist ein allgemeines Beispiel, das natürlich Sie nicht erwarten dürfen, nur weil vielleicht dieses hier gleich 0 ist und dieses gleich 0 ist an einer bestimmten Stelle, ist nicht automatisch dieses hier gleich 0. Das gilt ja auch nicht in einer Dimension, wenn Sie die erste Ableitung bilden von e hoch minus x Quadrat zum Beispiel. Ja? Dann differenzieren Sie einmal, dann kriegen Sie natürlich ein 2x runter von der inneren Ableitung. Wenn Sie dann x gleich 0 wählen, ist es 0. Aber wenn Sie die zweite Ableitung bilden, ist sie schon wieder nicht gleich 0. Also da würden Sie das ja auch nicht erwarten. Insofern ist das auch nicht so speziell, sagen wir mal. Ja? Also das war nochmal das Beispiel dazu, was ich kurz erwähnen wollte. Sonst ist dieses Kapitel eigentlich soweit abgeschlossen. Gibt es da noch irgendwelche Fragen? Ist da noch was aufgetaucht jetzt im Laufe der Zeit? Ist nicht gut, also auch im Kontext der Übungen womöglich, ne, weil die haben Sie jetzt ja dann inzwischen gerechnet. Also wenn das nicht so ist, dann möchte ich an dieser Stelle auch nicht groß noch viel wiederholen, weil es für sich abgeschlossen war. Das war jetzt nicht doll genug. Und wir kommen zum nächsten Kapitel. Das ist eben das 12. Unterkapitel des mathematischen Teils, also 2.12. Und das ist überschrieben mit dem Begriff Matrizen. Und ich werde Ihnen natürlich erklären, was das ist. Wir werden das hier einführen anhand eines speziellen Beispiels. Ja, und die Herausforderung der heutigen Doppelstunde ist, dass man sehr konzentriert aufpassen soll, was ich sage, was für diesen Beispieltyp von Matrizen, was auch immer das gleich sein wird, erwähne. Und das, was ich sage, was allgemein gilt. Da müssen Sie wirklich sehr genau aufpassen, wenn man etwas anhand eines Beispiels einführt, da muss man natürlich, und dann Verallgemeinerungen macht, muss man natürlich immer sehr genau schauen, was gilt nur für das Beispiel und was gilt allgemein. Ja, also da müssen Sie sehr aufpassen. Und zwar, das Beispiel ist eine Drehung. Was meine ich damit? Ich meine damit das Folgende. Wir nehmen mal an, wir haben eine Basis, die hat natürlich einen Ursprung, den ich sonst immer angegeben habe, den ich jetzt aber nicht angebe, weil der Ursprung gleich bleiben wird, wenn ich die Drehung mache. Die Basis im R3 hat drei Vektoren, der Länge 1 eine orthonormale Basis. Und dann führe ich eine zweite Basis ein, die heißen, die Vektoren dazu heißen E1', E2' und E3'. Und die sollen natürlich auch untereinander senkrecht aufeinander stehen, orthogonal sein, das heißt, das Skalarprodukt verschwindet, und sie sollen auf 1 normiert sein. Ja? Das heißt, toll. Was machen wir? Ich sollte vielleicht Licht machen, das wäre auch gut. Wir wollen ein Koordinatensystem rotieren und auf ein anderes. Das sieht also so aus, wir haben hier also einen Satz von Basisvektoren. So, die beiden, das ist E1 und das ist, achso, dann gibt es hier E2, der geht nach hinten in die Ebene rein, ne? Erstmal ohne Strich, Entschuldigung. E2 und das ist E3, das ist eine orthonormale Basis. So, und jetzt rotieren wir die, das heißt, wir führen eine neue Basis ein. Dieser Vektor soll der Vektor E1' sein, dieser Vektor hier soll der Vektor E2' sein und dieser Vektor soll der Vektor E3' sein. Ja, wir haben den Ursprung festgehalten und wir müssen das jetzt nicht, wir könnten es natürlich zum Beispiel einfach in dieser Ebene rotieren. Das ist aber, diese Zeichnung suggeriert natürlich, dass das nicht der Fall ist, weil dieser Vektor auch verändert ist. Wir können auch aus der Ebene zum Teil raus rotieren, also sagen zum Teil so, zum Teil raus oder rein. Das ist völlig egal. Der Ursprung wird festgehalten und wir haben neue orthonormale Vektoren, Vektoren der Länge 1. Okay, so was können wir jetzt machen? Jetzt können wir natürlich einen beliebigen Vektor, der da drinnen irgendwo liegt, ja, so ein x, also hier ist irgendwo ein Vektor, gibt es einen Vektor x. So, und den kann ich ausdrücken, einmal durch die Komponenten in der ungestrichenen Basis und einmal in der gelben gestrichenen Basis. Das heißt, ich kann schreiben, der Vektor x ist gleich gegeben als eine Komponente x1 e1 plus x2 e2 plus x3 e3. Gut, das ist sicherlich möglich. Aber genauso gut kann ich natürlich Folgendes machen. Ich kann sagen, ich drücke den in der anderen Basis aus. Ja? Also in der gestrichenen Basis. Und dann ist natürlich das, was hier vorsteht, nicht wieder x1, sondern das ist x1'. Das war ja immer meine Begründung zu sagen, warum ich nicht mit Spaltenvektoren im Allgemeinen schreibe, weil ich gerade verhindern möchte, weil ich gerade solche Art von Transformationen machen möchte, sagen wir es so. Dann gibt es natürlich die zweite Komponente und es gibt die dritte Komponente. So, und x1', x2', x3' sind im Allgemeinen nicht gleich x1, x2 und x3. Aber natürlich müssen die voneinander abhängen. Das heißt, ich kann sagen, dass die xj', das sind Funktionen von x1, x2 und x3. Ja, für j gleich 1, 2 und 3. Die können nicht völlig unabhängig sein, die müssen davon abhängen. Man muss nur ausrechnen, wie die abhängen. Ja? Gut, das heißt, dem Ziel wollen wir uns jetzt nähern. Und dazu machen wir das Folgende. Wir können ja mal diese Vektoren, die gestrichenen Basisvektoren, die können wir ja mal ausdrücken in dem alten Koordinatensystem. Die haben ja irgendwelche Komponenten in dem alten, also zum Beispiel diese hat also irgendein Stück, wenn ich also auf die E1-Richtung den E1' projiziere, kommt hier irgendein Stück raus, dieses Stück hier vielleicht, und das ist natürlich gerade die Komponente bezüglich E1 von dem neuen Vektor, von dem neuen Basisvektor. Das heißt, wir können Folgendes machen, wir schreiben mal die, machen wir das mal als neuen Unterpunkt, die EI', die schreiben wir als AI1 E1, der hat also irgendeine Komponente in die 1-Richtung, plus AI2 E2 plus AI3 E3 und die AIJ für J gleich 1, 2 und 3 und I läuft natürlich auch von 1, 2 und 3, weil es gibt ja drei solche gestrichenen Basisvektoren, Das sind einfach in unserem Beispiel jetzt hier reelle Zahlen. Ne? Also i, j gleich 1, 2 und 3. Wir haben also 9 Zahlen. 3 mal 3 solche Zahlen. Und dann machen wir Folgendes, die ordnen wir jetzt auf eine bestimmte Art und Weise an. Warum nicht? Wir sagen, wir konstruieren ein Objekt, was ich mit groß A bezeichne, und da tragen wir diese Zahlen ein. Da steht hier A11, hier steht A12 und hier steht A13. Und dann geht es natürlich so weiter, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So, das ist also so eine 3-Kreuz-3-Struktur, die ich aus diesen Zahlen konstruiere. Und das nennt man eine Matrix. Okay. Das ist natürlich nicht eine allgemeine Matrix, weil wir ja von einem speziellen Problem ausgegangen sind. Aber wir werden natürlich nachher was Allgemeines definieren, was so eine Form ist. So können wir das also machen. Dann gibt es zwei Indizes. Diese Einträge hier, die A, I, J, nennt man die Matrix-Elemente. Und da gibt es natürlich zwei. Es gibt einerseits den Zeilenindex, das ist der erste. Also das ist die erste Zeile, die zweite Zeile, die dritte Zeile und das drückt immer dieser erste Index aus. Und dann gibt es den Spaltenindex, 1, 2 und hier den dritten. Ja? Also in so eine Zeilen- und Spaltenkonstruktion nehmen wir nun vor. Gut, das bietet sich dann an. Wir werden gleich sehen, wieso, wie das praktisch ist in diesem konkreten Beispiel und dann im Allgemeinen nachher, wieso das vielleicht ganz sinnvoll ist. So, was wir jetzt zunächst einmal machen, ist Folgendes. Wir nehmen mal diese Gleichung hier. Wir wollen jetzt was über diese Matrix-Elemente, so wie ich sie ja genannt habe, lernen. Wir nehmen diese Gleichung und wir multiplizieren die mal. Wir machen also das Skalarprodukt dieses Vektors mit dem Vektor EJ. Das heißt, wir nehmen EI' Skalarprodukt EJ. Das sind also die beiden, einmal aus der einen Basis, einmal aus der anderen. Aber das sind ja normale Vektoren, die kann ich ja skalar miteinander multiplizieren. Das heißt, ich setze das ein, dann steht da aber nichts anderes als eben AI1, E1 plus und so weiter plus AI3, E3. Und das soll ich jetzt Skalarprodukt bilden mit EJ, wobei J natürlich 1, 2 oder 3 sein darf, genauso wie I 1, 2 oder 3 sein darf. Nun sind aber diese Vektoren hier orthonormal und ich kann das natürlich rein multiplizieren. Da steht also irgendwo E1 mal EJ. Wenn J gleich 1 ist, ist das 1 und es ist 0 und so weiter und so fort. Das heißt, was hier rauskommt, ist gerade das Matrixelement A, I, J. Ja, immer das bleibt über, die anderen sind 0. Okay, das heißt, was wir damit jetzt ausgedrückt haben, ist, weil wir noch Folgendes haben, nämlich dass gleichzeitig EI Strich und das ist also 1 und das ist natürlich auch gleich EJ. So war ja die Konstruktion, das war ja nur rotiert, nicht etwa die Länge irgendwie gestaucht oder gestreckt, das haben wir nicht gemacht. Das ist also, die sind beide gleich 1 und damit gilt dann, weil das Skalarprodukt ja auszudrücken ist, Länge von dem mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels zwischen den beiden Vektoren, gilt dann damit, dass dieses AIJ gerade gleich ist, nur dem Cosinus des eingeschlossenen Winkels, weil die beiden Beträge sind eben gerade 1. Das ist also der Winkel zwischen dem EI' und dem EJ. Okay, also enthält diese Matrix Informationen über alle Winkel, die bei der Rotation natürlich relevant sind. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Ebene geblieben wären, also dass wir nur in der Ebene gedreht hätten um die E2-Achse, dann wäre es gerade so, dass ich hier den Winkel eben zwischen E1 und E1' ablesen könnte. Ist aber natürlich nicht, weil ich womöglich da so noch nach hinten rotiert habe, ne? Oder nach vorne. Aber das ist die klare mathematische Definition. Das heißt also, A beschreibt Winkel von B' in Bezug auf B. Ne? Das ist das, was wir dann festgestellt haben damit. Gut. Da steckt dann also diese Information drin und diese reellen Zahlen haben diese Bedeutung für unsere konkrete Realisation dieser Matrix. So, jetzt machen wir weiter und stellen einfach noch ein paar Überlegungen an. Ich nehme mal diesen Ausdruck hier hinten und schreibe den mit einer Summe. Da steht dann also EI' ist gleich Summe J gleich 1 bis 3 und dann stehen die Matrixelemente A, I, J und dann hier die ungestrichenen Basisvektoren E, J. Ne? So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt, ich schiebe das noch nicht ganz hoch, weil wir jetzt eben Bezug darauf nehmen wollen. Jetzt multipliziere ich die miteinander. Ich sage also Folgendes, ich sage EI'Skalarprodukt mit EJ'. Vorher habe ich EI mit EJ, also einmal gestrichen, einmal ungestrichen multipliziert. Jetzt multipliziere ich die gestrichenen Größen miteinander. Und dann muss das natürlich, fangen wir mal an mit dem Fall, dass es auch I ist, dann muss das 1 sein. Weil es sollen normierte Vektoren sein, das ist ja nichts anderes als das Betragsquadrat. So, und jetzt ist das gleich, und jetzt gehe ich hier hin. Wenn ich die miteinander multipliziere, aber so ausdrücke, dann habe ich drei Summanden, Skalarprodukt mit drei anderen Summanden. Ja? Wegen der Orthonormalität aber der ungestrichenen Basisvektoren tritt immer nur dann, wenn ich jetzt also diese ganzen ausmultiplizieren würde, wäre ich 9 Summanden insgesamt. Aber es sind immer nur die drei von 0 verschieden, wo eben gerade E1 auf E1 trifft, E2 auf E2 und E3 auf E3. Ist das klar? Alle anderen sind 0. Das heißt, was hier überbleibt, ist nichts anderes als die Summe J gleich 1 bis 3. Und dann steht hier gerade AIJ Quadrat, weil natürlich die, der was überbleibt, da steht zweimal der gleiche Faktor vor, ne? Also das Quadrat. Genau. Und das gilt für I gleich 1, 2 und 3. Das kann ich also da rauskriegen. Das heißt, für unsere spezielle Matrix, die diese Rotation vermittelt, also genau diese Konstruktion, ist es so, wenn ich jetzt für irgendeinen festen Zeilenindex, 1, 2 oder 3, über die ganzen Spalte summiere, kommt da gerade und das Quadrat nehme der Matrixelemente, kommt gerade 1 raus. Das ist eine sehr spezielle Eigenschaft dieses speziellen Typs von Matrix. Wir kommen da noch genauer zu. So, wenn jetzt ich das allgemeiner mache und EI Skalarprodukt mit EJ bilde, Strich, genau, dann ist, wenn jetzt I ungleich J gilt, was jetzt der andere Fall ist, den wir noch nicht betrachtet haben, dann ist das natürlich gleich 0, das wissen wir, weil die senkrecht aufeinander stehen. Und da kann ich auch hier einsetzen, was da überbleibt, und dann ist das nichts anderes als Summe K gleich 1 bis 3. Ich muss jetzt eine neue Summationsvariable nehmen, weil da I und J hier schon fest belegt sind. Und hier steht natürlich AIK und da steht AJK. Die Argumentation ist völlig genauso wie vorher. Da ist jetzt nichts dran anders, nur dass ich jetzt nicht I gleich J habe. Wenn Sie das hier wieder zusammen, wenn I gleich J wäre, dann sehen Sie natürlich wieder gerade hier. Dann müssen wir, ob ich über J summiere oder über K, der hintere Index ist natürlich egal, der ist ja sowieso weg dann. Und I und J sind natürlich wieder von 1 bis 3 hier. Gut, das heißt, das ist eine weitere Eigenschaft für diese Matrix-Elemente, die wir damit haben. Okay? Aber auch die gilt natürlich nicht für jede beliebige 3-Kreuz-3-Struktur von reellen Zahlen, so wie ich sie da stehen habe, sondern in diesem speziellen Beispiel gilt die, weil wir natürlich explizit alles ausgenutzt haben, was die Konstruktion unseres Beispiels ausmacht. Okay, wir können das beides zusammenfassen in einer kompakteren Notation, nämlich die Summe von k gleich 1 bis 3 von den AIK und dann AJK ist nichts anderes als Delta I, J. Sie erinnern sich an dieses Kronecker-Delta-Symbol. Das ist gerade 1, wenn I gleich J ist und 0 sonst. Und das ist natürlich jetzt einfach nur zusammengefasst, was da steht. An dieser Stelle möchte ich kurz einen Punkt machen. Sehr häufig in der Literatur findet man folgende Kurzschreibweise. Für diesen Ausdruck steht da einfach AIK und AJK. Also sozusagen dieses hier. Das bedeutet, die Regel ist sozusagen, über alle doppelt auftretenden Indizes, und das ist hier K, wird summiert. Das ist also genau dieses hier, weil ich über das K summieren muss. Das nennt man die Einsteinsche Summationskonvention, die also Einstein sich ausgedacht hat, als er wahrscheinlich nicht der Erste, der das so gemacht hat, aber irgendwie ist es unter diesem Namen bekannt, weil man natürlich gerne spart, immer wieder solche Summen schreiben zu müssen. Man muss nur aufpassen, dass man keine Fehler macht. Das ist ein bisschen fehleranfälliger. Aber dafür spart es natürlich erheblich Zeit, wenn man so operiert. Also das ist dann immer über die doppelt auftretenden Indizes, also K, nicht I und J, wird hier summiert, ja, weil das tritt nur einmal auf. Das ist, wie gesagt, Einsteinsche Summationskonvention. Gut. Okay. Wir haben also hier für diese Rotationsmatrizen, in diesem Sinne haben wir spezielle Eigenschaften. Jetzt schon die erste allgemeine Bedingung, eine für allgemeine Matrizen. Sind die AI, J, beliebige reelle oder auch oder komplexe Zahlen. Ja, also da sind die nicht durch solche Restriktionen irgendwie eingeschränkt, diese Zahlen. Okay, gut, jetzt kommen wir aber zu unserem Beispiel zurück. Und wir wollten ja eigentlich, wir sind gestartet, weil wir uns hier dieses verschaffen wollten, nämlich wie, wenn ich einen beliebigen Vektor gegeben habe, ich ihn in der einen Basis ausgedrückt habe, wie dann die Koeffizienten in der anderen Basis aussehen. Ja? Das war das eigentliche Ziel. Und das war alles jetzt nur Geplänkel auf dem Weg dahin, also nicht wirklich Geplänkel, aber wichtige Vorüberlegung. Wir machen also, eigentlich wollten wir Folgendes machen. Wir wollten schreiben x, das haben wir, ist gleich Summe j gleich 1 bis 3, die xj mal die ej. Und das sollte gleich sein, Summe j gleich 1 bis 3, xj Strich, ej Strich. So. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt multiplizieren wir das hier mit e1 Strich, machen wir ein Skalarprodukt. Ja? Ah, das ist nicht so schön. Also wir bilden das Skalarprodukt von diesen, auf beiden Seiten multiplizieren wir mit E1' ran. Und zwar, sagen wir, von links. Und was wir dann haben, ist natürlich Folgendes. Hier steht dann gerade, also hier, wenn wir das machen, steht natürlich gerade X1', ne? Strich. Weil die sind ja senkrecht aufeinander und es bleibt nur der über, wenn J gleich 1 ist, der Summand. Auf dieser Seite ist das natürlich nicht der Fall. Da steht gerade x1 und dann steht da e1 Strich Skalarprodukt mit e1 plus und so weiter plus x3 Strich e1 Strich Skalarprodukt mit e3. Ja, und hier dasselbe mit 2 natürlich. Ist klar? So, und jetzt setzen wir ein, dieses hier sind ja nichts anderes als unsere Matrixelemente. Also dieses ist gleich A1, 1, X1. Das sind einfach reelle Zahlen. Die Reihenfolge spielt natürlich keine Rolle. Ich kann die also davor schreiben. Das ist dieses hier. Plus A1, 2, X2, Strich, Quatsch. Da sind keine Striche dran. Hier hätten sie meckern sollen. Da soll natürlich kein Strich dran. Also das war ja die linke Seite, wo die Xe keine Striche haben. Und wir haben ja nur das E1' daran multipliziert. Also haben wir dieses hier plus A1, 3, X3. So, und jetzt haben wir eine Gleichung. Also dieses ist gleich. Und jetzt steht hier X1' ist dieses hier. Ja? Das heißt, wir haben das jetzt genau erreicht. Für den, zumindest wenn J gleich 1 ist, haben wir jetzt X1 geschrieben, Strich geschrieben als Funktion von den anderen, wobei diese Matrixelemente hier auftauchen. Okay. Das verfolgen wir dann weiter und machen das analog. Wenn wir natürlich damit E2' oder E3' multiplizieren, kriegen wir gerade x, eine Gleichung für X2' oder X3'. Und allgemein kriegen wir dann XI' ist gleich Summe J gleich 1 bis 3 AI, J, XJ. Das heißt, wir haben jetzt das erreicht, was wir wollten. Wir drücken die gestrichenen Entwicklungskoeffizienten, also gestrichenen Koordinaten, aus durch die ungestrichenen Koordinaten. Okay, und wenn jetzt eben die ganzen Winkel irgendeinen endlichen Wert haben, dann haben die ganzen AIJs hier irgendeinen endlichen Wert und dann ist klar, dass die X' nicht gleich den X sind. Ne? Okay, was wir jetzt also gemacht haben ist, Wenn wir diese Gleichung uns anschauen, dann haben wir ja Folgendes gemacht. Wir haben sozusagen einen Spaltenvektor mit x1, x2, x3 abgebildet auf einen anderen Spaltenvektor x1', x2', x3'. Ne? Ja, wir haben also einen Vektor aus dem R3 abgebildet auf einen Vektor aus dem R3. In diesem Sinne. Und das ist jetzt das Allgemeine, wenn ich so eine Matrix habe, zum Beispiel so eine 3x3-Matrix, dann ist es eben eine Matrix vermittelt eine Abbildung Matrix ist eine Abbildung oder entspricht einer Abbildung von einem Vektor auf Vektor, ne? Sofort.
So. Das ist eigentlich eine Abbildung. Ich meine, x ist ja derselbe Vektor geblieben, es wurde nur transformiert.
Richtig. Ja, jetzt nehme ich das sozusagen richtig. Also ich habe natürlich, wenn ich jetzt an irgendein physikalisches Problem oder so denke, dann habe ich immer noch denselben Vektor im Sinne. Ja, aber ich habe natürlich, wenn ich jetzt vergesse, wo das Ganze herkommt, im Sinne eines, dass das ein Basiswechsel war. Also, wenn ich vergesse, dass das, sagen wir so, wenn ich jetzt physikalisch anfange, könnte man sich womöglich vorstellen, dass sowas relevant ist, wenn man einen Körper hat, zum Beispiel einen starren Körper, der anfängt zu rotieren, an einem Punkt fest ist und dann rotiert. Ja? Dann haben Sie davon gehört, es ist sicherlich sehr sinnvoll, in ein Bezugssystem zu gehen, wenn Sie in der Schule schon gehört haben, was jetzt mit rotiert mit dem Körper, dann ist die Beschreibung sehr viel einfacher und dann ist sowas vielleicht eine sinnvolle Geschichte. So, das ist das Physikalische auf der einen Seite und dann rede ich natürlich von einem Vektor x, den ich nur in zwei verschiedenen Basen ausdrücke. Wenn ich jetzt aber das vergesse und einfach sage, was habe ich denn jetzt hier gemacht, dann kann ich sagen, ich habe einen Vektor, einen Spaltenvektor, wie ich gerade sagte, der hat drei Einträge, x1, x2, x3 und den habe ich abgebildet auf einen anderen. Aber dann im selben Koordinatensystem, wenn Sie so rumdenken wollen sozusagen, ja. Aber das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt ganz, ja, also das ist jetzt abstrahiert von dem, wo wir konkret hergekommen sind. Ja? Gibt es noch weitere?
Ja? Also hier von R3 nach R3, das ist ja dann hier nicht auf die komplexen Matrizen bezogen.
Richtig, also wenn ich ja sage hier, dann, ich werde meistens dazu sagen, wenn wir jetzt komplexe Einträge hätten, wäre es natürlich eine Abbildung vom C3 in den C3. Aber ja, dann kommen Sie aber nicht im R3 wieder an.
Ja, ja, du wärst aber auch mal möglicherweise vom R3 oder vom R in den C.
Ja, also die folgenden werden meistens nur reelle, also Matrix-Elemente, die reell sind, eine Rolle spielen, also reelle Matrizen. Und ich werde ab und zu andeuten, dass man gewisse Dinge verallgemeinern kann. Was zum Beispiel natürlich eine Rotation angeht, wäre das sinnlos, jetzt hier irgendwas Komplexes zu haben. Meine Matrix-Elemente haben eine ganz klare, konkrete Bedeutung. Es sind diese Kosinusse von den Winkeln, ne? Da ist jetzt nichts Komplexes, was ich irgendwie ins Spiel bringen könnte an dieser Stelle, sinnvollerweise. Aber allgemein kann ich natürlich Matrizen genereller definieren. Das werde ich dann nochmal genauer sagen. Ja, bitte.
Was ist denn, wenn die Winkel nicht orthogonal aufeinander stehen?
Welche Winkel?
Der Basen.
Die Basisvektor. Ja, also wenn ich... Das ist nichts sozusagen, was an dieser Stelle eine besondere Relevanz hätte. Was wollen Sie jetzt sagen, wenn das in dem ungestrichenen und dem gestrichenen Koordinatensystem nicht so wäre? Oder was wollen Sie für eine Situation haben?
Ja, die Basenpaare selber untereinander nicht orthogonal. Das heißt, ich habe keine Ordnung normal.
Ja, und jetzt wollen Sie das sowohl in dem einen als auch in dem anderen zum Beispiel haben, ja? Jetzt könnten Sie können natürlich eine Rotation vernünftig definieren, selbst wenn ich keine orthonormalen Vektoren habe, wenn die Winkel gleich bleiben, sozusagen zwischen den paarweise, zwischen den Dingern, dann kann ich das noch durch Rotation erzeugen. Aber wenn die sich auch noch verändern, paarweise, also der Winkel zwischen E1 und E2 ist ein anderer als der zwischen E1' und E2', dann können Sie das nicht mehr mit einer Rotation machen. Das ist klar, oder? Und dann habe ich eine ganz andere Situation, würde ich sagen. Aber das ist auch nichts, was hier von relevant, also das, was im Moment bietet es sich gar nicht an, in diese Richtung zu denken, würde ich sagen. Es geht darum, das Konzept an einem konkreten Beispiel einzuführen, was man auch physikalisch als sinnvoll wahrscheinlich erachten kann. Ja, bitte.
Und dazu, so eine Rotation hat ja drei Freiheitsgrade. Und wir sehen ja hier, dass wir in der Matrix 9 Einträge haben. Und es ist ja bei einer Bei einer Transformation, also bei einer linearen Transformation ist ja so, dass wenn man einfach nur rotiert, dann hängen ja gewisse Einträge in der Matrix von anderen ab.
Ja, aber das haben wir ja schon. Wir haben ja die Gleichung hergeleitet. Ja, das sind ja Bedingungen hier.
Ja,
also hier stehen die Bedingungen, die natürlich die sagen, es sind nicht 9 unabhängige Zahlen, die da drin stehen. Aber in einer allgemeinen Matrix stehen 9 unabhängige Zahlen.
Also, wollte ich sagen, in einer allgemeinen Matrix könnte man das dann auch verzerren.
Nee, vergessen Sie das. Denken Sie nicht so rum. Das ist ein konkretes Beispiel, um einzuführen, was eine Matrix ist. Dann vergessen wir sozusagen und würden jetzt mit solchen Zahlen, mit M-Zeilen und M-Spalten, da werde ich gleich zu kommen, operieren. Ja? Also bringen Sie das jetzt bitte nicht durcheinander. Das ist überflüssig. Okay. Ich wollte hier nur sagen, okay, wir haben in dem konkreten Fall ist es eine Abbildung vom R3 in den R3, das ist klar. Von komplexen Zahlen habe ich nicht gesprochen. Und allgemein ist eine Matrix eben so eine Abbildung von einem Vektor auf einen anderen Vektor. Das muss noch nicht mal sein mit dem gleichen Raum. Wir werden da gleich zu kommen. Ich wollte es nur Schritt für Schritt einführen mit den Fragen. Das war jetzt sozusagen schon ein Stück zu weit. So, dann hatten wir diese spezielle Situation, die Rotation, genau das wieder. Und die Matrix, die daraus folgt, das ist also die Matrix, die diese Eigenschaften hat, die wir uns überlegt haben. Das nennt man eine orthogonale Matrix. Ja, also das sind orthogonale Matrizen. Das ist der neue Begriff. Das ist jetzt das Spezielle. Also das ist die spezielle Klasse von Matrizen, die diese Eigenschaften haben, so wie sie da stehen, und die im Zusammenhang stehen mit Rotation, so wie ich es hergeleitet habe. Das ist eine bestimmte Klasse. Gut. Jetzt gehen wir weiter wieder mit unserem konkreten Beispiel und sagen, na, was ist denn, wenn wir 2 Rotationen in diesem Sinne hintereinander ausführen wollen? Ja? Dann haben wir also einmal die Originalkoordinaten, dann haben wir welche mit einem Strich und dann haben wir welche mit 2 Strichen. Wie machen wir denn bitte sehr das? Und das heißt, wir wollen 2 Rotationen hintereinander ausführen und dann haben wir also folgende Situation. Wir haben also die mit 2 und die berechnen wir entsprechend dieser Regel hier, da haben wir also eine Matrix, die die ganzen Winkel enthält, die jetzt B heißt, und die Einträge heißen BIJ, die ganzen Winkel enthält zwischen den mit 2 Strichen, den Basisvektoren, und dem mit einem Strich. Ja? Und dann steht hier natürlich XJ'. So, und jetzt setze ich aber XJ' nochmal wieder ein. Hier steht natürlich J gleich 1 bis 3. Jetzt setze ich XJ' ein, 1 bis 3. Und dann steht da I, J und jetzt drücken wir die aus, dann brauchen wir eine Summe K gleich 1 bis 3 durch die A, J, K, X, K. Ja, jetzt habe ich dies sozusagen erst einmal rotiert, dann bin ich hier angekommen und dann rotiere ich nochmal mit dem B. Ja? Gut. Und jetzt kann ich das natürlich zusammenfassen. Das ist nichts anderes als Summe über K gleich 1 bis 3, irgendwelche neuen Zahlen, die C, I, K heißen. Und wie die definiert sind, sage ich gleich. Und dann steht hier X, K. Weil, ich kann das einfach hier die Summationsreihenfolge vertauschen. Hier ist natürlich auch völlig problemlos, weil das eine endliche Summe ist. Dann habe ich mit C, I, K ist gleich Summe J gleich 1 bis 3 B, I, J, A, J, K. Das ist einfach nur eingesetzt, was da stand. Ne? Also wenn ich die Cs so definiere, dann kann ich das in einem Schritt machen. Das heißt, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe 2 Rotationen, die durch die Matrix A und die Matrix B vermittelt werden. Und stattdessen habe ich das als eine Transformation geschrieben mit einer Matrix C. Und das heißt, was ich jetzt praktisch gemacht habe, ist, ich wende erst meine Matrix A an und dann habe ich die Matrix B und das Ergebnis ist die Matrix C und die hat diese Matrix-Elemente. Ja? Das ist also, wenn ich das hintereinander ausführe und dieses hier ist das Produkt zweier Matrizen ist so definiert, ne? Weil wenn ich weiß, was mit den Matrix-Elementen ist, dann weiß ich, was mit der Matrix ist. Ist klar? Ja, also es ist über die Matrix-Elemente ist definiert, was das Produkt zweier Matrizen sein soll. Gut. Das ist eine recht abstrakte Art, das hinzuschreiben, wie also diese Koeffizienten dieser Produktmatrix dann aussehen. Konkreter ist das, wenn man sich das mal hinschreibt in so einer Struktur wie da oben diese 3x3-Struktur. Und weil ich natürlich all das hier, was ich jetzt gerade für 3x3 gemacht habe, auch für 2x2 machen kann, dann könnte ich sogar einfacher zeichnen und dann wäre klarer, was hier mit den Winkeln ist, ne? Kann ich es einfach mal mir anschauen, wenn ich die Situation hätte mit einer 2x2-Matrizen. Dann hätte ich die Matrix B11, B12, B21 und B22. Und hier ist A12, A21 und A22. So. Und die will ich miteinander multiplizieren, entsprechend dieser Regel. Also nochmal, Multiplikation zweier Matrizen ist ein neues Konzept für Sie. Ja? Das ist nicht nur etwa Multiplikation, wenn ich also die beiden, ich könnte jetzt eine Multiplikation definieren, dass ich sage, die neue Matrix hätte folgenden Eintrag. Hier oben steht einfach das Produkt dieser beiden Matrix-Elemente. Das ist das natürlich nicht, was hier steht. Ja? Sondern, wie kann man sich das konstruieren? Deshalb will ich es hier nochmal hinschreiben. Sie nehmen diese Spalte und legen die sozusagen hier oben rauf. Ja? Und dann multiplizieren Sie B11 mit A11 und dazu addieren Sie B12 mit A21. Das ist genau, was hier steht, wenn Sie das Matrix-Element 11 nehmen. Probieren Sie das aus, dass es wirklich so ist. So, dann kommt hier der nächste Eintrag, nehmen wir den hier unten, ist, Sie nehmen diese Spalte und klappen die hier rauf. Sie nehmen also den Spaltenindex, das ist ja der Spaltenindex, nehmen Sie von der hinteren und den Zeilenindex nehmen Sie von der vorderen Matrix. Ist das klar? Und dann kriegen Sie hier unten B21 mal A11 plus B22 mal A21. So, und die Matrix-Elemente, die hier stehen, kriegen Sie ganz genauso. Die kann ich jetzt hier nur nicht mehr hinschreiben, weil es zu eng wird. Indem Sie jetzt eben die hintere nehmen, also B11 mal A12 plus B12 mal A22. Und dann B21 mal A12, B22 mal A22 würde dann hier unten stehen. Ja? Und das können Sie mit 3x3-Matrizen oder 5x5-Matrizen immer genauso machen. Ja? Das heißt, jeder Eintrag ist eine Summe über... je nachdem, wenn Sie also 2x2 haben, ist eine Summe über 2 Terme, wenn Sie 3x3 haben, ist eine Summe über 3, das sehen Sie ja hier explizit. Aber das ist die Merkregel, wie Sie es machen können. Ist das verständlich? Okay. Gut. Okay, dann, das ist also, und wir werden dann nachher, wir sind jetzt wieder gestartet von unserem konkreten Beispiel und haben gesagt, das Produkt, das hat die Bedeutung, dass ich zwei Rotationen hintereinander ausführe. Wir werden nachher natürlich so ein Produkt allgemeiner definieren, da werde ich dann zu kommen und das hat natürlich auch genau diese Strategie, um dann die Matrix-Elemente der Produktmatrix zu definieren. Aber es sollte klar sein, es ist sinnvoll, so etwas einzuführen wie dieses Konzept, weil wenn ich zum Beispiel zwei Rotationen hintereinander ausführe. Gut, jetzt kommen wir wieder zu unserem konkreten Beispiel zurück, nämlich zu diesem hier. Da haben wir ja zwei Rotationen ausgeführt. Jetzt kann ich mir ja die Frage stellen, ja, was passiert denn nun, wenn ich erst einmal hinrotiere und dann genau wieder zurückrotiere? Ja? Dann sollte doch bitte sehr da rauskommen, dass das xi2' genau gleich ist dem xi. So, und das bedeutet doch, dass dieses hier eine bestimmte Eigenschaft haben muss, unsere Matrix mit den Matrix-Elementen cik. Und zwar muss Folgendes gelten, wenn... Also das gilt, falls CIK gerade gleich Delta IK ist. Denn dann, ist klar, wenn jetzt hier steht 1, wenn I gleich K ist, also machen wir das mal, wir fangen also an mit K gleich 1 und I gleich 1, dann ist der erste, dann steht hier x12' ist gleich x1 und alle anderen sind 0. Und so weiter und so fort. Das heißt, da kommt genau das Gleiche wieder raus. Das heißt, wir haben hinrotiert und dann rotieren wir genauso wieder zurück. Also, wir rotieren wieder zurück, nicht genauso. So, dann ist aber klar, das hier war ja nichts anderes, Entschuldigung, das CIK war natürlich auch gleich, wie das hier steht, ist ja auch gerade gleich der Summe J gleich 1 bis 3 und dann B, I, J, A, J, K. So. Und dann ist also dieses hier demnach gleich Delta I, K. Ja? Und dann sagt man Folgendes, also wenn A, die Rotation A gegeben, also die Rotation, die durch die Matrix A mit den Einträgen A, I, J eindeutig definiert ist, sei gegeben. Und dann, dann nennt man B, also die Matrix, die gerade diese Eigenschaft hier erfüllt mit den Matrixelementen, das Inverse von A. Und dann schreibt man, B ist gleich A hoch minus 1. Also das ist nicht etwa 1 durch A oder sowas. Sie können schon nicht durch einen Vektor teilen, dann können Sie mit der Matrix das schon gar nicht machen. Das hat ja noch mehr sozusagen Elemente. Das heißt, das ist die Definition, das ist einfach ein Name. A hoch minus 1 bedeutet, dass es gerade die Rotation, die durch A gegeben wird, wieder zurückführt. Ja? Natürlich gilt genauso oder B hoch minus 1 gleich A, das heißt also A ist Inverses von B. Dann würde ich sozusagen andersrum lesen, ich rotiere erst so und dann so, also das spielt keine Rolle, das gilt natürlich ganz genauso. Also wir haben das Konzept der inversen Matrix damit, an dem konkreten Beispiel und noch nicht irgendwie, nicht allgemeiner. Also das bezieht sich alles auf das konkrete Beispiel jetzt. Ja? Okay. Jetzt haben wir aber hier ja gerade die Situation, die Gleichung, die wir hatten für diese orthogonale Matrix. Nehmen wir mal an, wir haben die orthogonale Matrix B, also die so eine Rotation hier vermittelt. Haben wir ja da gerade die Situation gehabt, wenn wir jetzt hier zurückgehen, wo wir unsere Gleichung, die letzte Zeile da, die das zusammenfasst mit dem Summe über K, AIK, AJK ist gleich Delta IJ, ja? Die können wir jetzt mal hier hinschreiben, Summe über J gleich 1 bis 3, ich summiere jetzt nicht über K, sondern über J, ich nenne die also einfach um, ich vertausche sozusagen da in der Gleichung J mit K, ne? Und dann steht da natürlich B, I, J und dann B, K, J. Und das Ganze ist natürlich dann Delta, I, K. Also ist klar, es ist genau dieselbe Gleichung, nur mit einem anderen Summationsindex hingeschrieben. Okay, das haben wir zusätzlich für die orthogonale Matrix als Eigenschaft. Das haben wir uns schon überlegt. Und das können wir jetzt natürlich umschreiben, indem wir Folgendes machen. Wir schreiben das mal gleich. Summe J gleich 1 bis 3 und dann schreiben wir B, I, J und dann A, J, K und dann bin ich da oben wieder angekommen. Sagen, dann habe ich hier gerade stehen, wenn jetzt die A, J, K gerade gleich sind, den B, K, B, K, J, also wenn das gilt, dann ist diese Zeile sicherlich richtig, ja? Wenn das für alle K und J von 1 bis 3 gilt. Und dieses hier, das war jetzt aber gerade die Definition der Inversen. Wenn ich also diese Gleichung hier erfülle, so rumgelesen, also das ist die Gleichung, die sich daraus erfüllt, weil B eine orthogonale Matrix sein soll. Und das ist die Gleichung, die sich dadurch ergibt, wenn A das Inverse von B ist, so wie es da oben steht. Ist klar? Und damit ist sozusagen klar, dass die Matrixelemente von B hoch minus 1 Das sind gerade die B, K, J. Das heißt, was ich gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe einfach Zeilen- und Spaltenindex vertauscht. Ist das klar? Ich habe die Matrix B genommen, aber Zeilen- und Spaltenindex vertauscht. Und dann weiß ich für die orthogonalen Matrizen, wenn ich das mache, Zeilen- und Spaltenindex in der Matrix vertausche, dann kommt die inverse Matrix raus. Dann kann ich also meine Rotation rückgängig machen. Und das gilt ganz speziell nur wieder für diese Klasse von Matrizen, weil wir haben ja genau diese Gleichung, die nur für diese Matrizen galt, ausgenutzt. Ja, ist aber ganz wichtig und außerdem führt uns das auf das Konzept, so eine Matrix, wo Zeile und Spalte vertauscht sind, das nennt man die transponierte Matrix. Das schreibe ich gleich nochmal an, nachdem ich gewischt habe. Ja? Also das führt uns auf ein neues fundamentales Konzept, das ist die transponierte Matrix, die einfach dadurch entsteht, dass ich Zeile und Spaltenindex vertausche. Und das kann ich natürlich für eine beliebige Matrix dann machen. Ich kann einfach Zeilen- und Spaltenindex vertauschen. Natürlich ist es in dem Fall nicht die inverse Matrix. Das gilt nur hier. Okay, also, wenn wir eben eine Matrix gegeben haben, A, mit den Matrixelementen A, I, J, dann nennt man die Matrix A, und da machen wir so ein T dran, für transponiert, mit den Matrixelementen A, J, I, die transponierte Matrix. Also das ist das neue Wort, transponierte Matrix. Also die zu A transponierte Matrix natürlich, das sollte klar sein. Die steht natürlich immer in Bezug, die transponierte steht in Bezug zu einem Festen. Und dann haben wir schon gesehen, für orthogonale Matrizen, also solche Rotationen, gilt A hoch minus 1 gleich A transponiert. Ja? Also da ist es ganz einfach, die Rückkehrung, also die Umkehrung anzugeben. Das ist total simpel in diesem Fall. Im Allgemeinen ist das überhaupt nicht einfach, wie wir später sehen werden, sowas die inverse Matrix, die also eine Operation rückgängig macht, zu finden. Aber in diesem Fall ist es ganz einfach. Man muss eben nur die Matrix selbst hinschreiben und Spalten- und Zeilenindizes vertauschen. Ja, also nur damit es wirklich ganz klar ist, machen wir es vielleicht mal für den Fall der 2x2-Matrix. Also während die Matrix selbst genau so aussieht. Also das wäre die Matrix A. Ist A transponiert, in diesem Fall, das bleibt natürlich gleich, da kann ich Zeilen und Spalte vertauschen und dann steht hier aber A21 und hier steht A12 und hier steht A22. Ja? Nur damit es klar ist. Gut. Okay, so. Und jetzt verallgemeinern wir das. Jetzt haben wir im Wesentlichen alle die speziellen Dinge die ich an dieser Stelle einführen wollte, abgehakt, jedenfalls für die nächste Zeit. Und jetzt machen wir das ganz allgemein. Wir definieren das Konzept einer, also das, den Begriff einer Matrix. Und das ist ein Schema aus, so, und jetzt wird es noch allgemeiner, N-Zeilen und M-Spalten. Ja, und vorher war sozusagen N und M beides 3 oder in dem Beispiel jetzt gerade 2, aber im Allgemeinen müssen die noch nicht mal gleich sein. Und dann schreiben wir A, so, und das ist jetzt eben folgendes, das ist A1, 1, A1, 2 und so weiter bis A1, M. So, das hat M Spalten, ne? Das geht hier bis M. Und dann geht es hier weiter A2, 1 natürlich, A2, 2 und so weiter bis A 2m und in die Richtung geht es dann auch weiter, bis ich angekommen bin bei n-Zeilen, an1, an2 und so weiter bis an und m. So, so machen wir das jetzt allgemein und die a, i, j, wobei i von 1 bis n läuft und j von 1 bis m, schreibe ich gleich nochmal hin, sind aus den reellen Zahlen oder womöglich auch aus den komplexen Zahlen. Und dann habe ich eine reelle N-Kreuz-M-Matrix oder eine komplexe N-Kreuz-M-Matrix. Ne? Also hier nochmal I gleich 1, 2 und so weiter bis N und J gleich 1, 2 und so weiter bis M. Okay. Und jetzt sind unsere Rotationen im Dreidimensionalen oder vielleicht auch Rotationen im Zweidimensionalen, was Spezielles. Gut, jetzt fange ich an und definiere mir für solch eine allgemeine Struktur Operationen. Ja? Das Erste, was ich da definieren will, ist eine Multiplikation von A mit Lambda aus den reellen oder komplexen Zahlen. Also irgendeine reelle oder komplexe Zahl. Das heißt, ich muss jetzt sagen, was bitte sehr soll sein, die Matrix B, die dadurch gegeben ist, dass ich sowas hinschreibe. Lambda mal A. Und dann sage ich, die Definition ist wie folgt, die Matrixelemente B, I, J sind einfach gleich Lambda mal A, I, J. Das heißt, jedes Matrixelement multipliziere ich mit der Zahl Lambda. Okay? Das heißt, die Matrix hat dann überall, hätte dann hier eben überall Lambda, 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 überall immer davor stehen. Das wäre die Definition. Gut, das ist das Erste. Dann können wir mal Folgendes machen. Wir können vielleicht die Addition zweier Matrizen definieren. Können Sie wieder ein bisschen leiser werden, bitte? Wir können die Addition zweier Matrizen definieren. Das können wir aber eigentlich nur dann, wenn wir jetzt mal überlegen, was wir sinnvollerweise machen können. Wir könnten zum Beispiel einfach die Matrix-Elemente entsprechend addieren. Ne? Wir könnten also mal Folgendes machen. Wir sagen, wir definieren eine Matrix C, A, I, J plus B, I, J. Das könnten wir ja vielleicht machen, aber das macht natürlich nur dann Sinn, wenn die Zahl, wenn die Matrizen A und B gleich viele Zeilen und Spalten haben. Ne? Ja? Also das müssten beides, falls A, B, beide N Kreuz M Matrizen sind. Also gleich viele Zeilen und Spalten haben. Sonst macht das keinen Sinn. Dann würde ja irgendwann irgendein Matrixelement, zum Beispiel von A, würde keinen Partner in B haben. Ne? Also müssen wir das vielleicht sinnvollerweise auf diese Art und Weise einschränken. So. Und dann kommen wir auf das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, dass wir so eine Matrix als eine Abbildung von einem Vektor auf einen anderen Vektor verstehen können. Also zum Beispiel in unserem Rotationsbeispiel also von einem Vektor aus dem R3 in den anderen. Und das wollen wir jetzt uns auch allgemeiner überlegen, was das bedeutet und was für eine Art von Abbildung wir da eigentlich machen. Die durch so eine Matrix dann gegeben ist. Gibt es hier noch irgendwelche Fragen, Bemerkungen, Unklarheiten? Erstmal nicht. Also wie gesagt, nochmal, ich appelliere an Sie nochmal, ganz genau im Kopf durchzugehen, was von dem, was ich hier mache, speziell für das Beispiel, mit dessen Hilfe ich die Matrix definiert habe oder eingeführt habe, ist und was dann allgemeiner gilt. Das muss man ganz klar, langfristig muss man das klar kriegen, das zu unterscheiden. Also in der Matrix, so in der Mechanik spielt unter anderem die Matrix, so wie ich sie eingeführt habe, in Form von so einer Rotation natürlich eine wichtige Rolle. Sie spielt auch eine wichtige Rolle im Kontext des Trägheitstensors. Also wenn die Bewegung starrer Körper, wenn wir die dann diskutieren werden, dann benötigen wir das ganz explizit, was so eine Matrix ist und wie man damit umgeht. Okay, ich schaue mir mal Folgendes an. Ich gucke allgemein, was ist eine lineare Abbildung? Und eine lineare Abbildung ist folgende. Wenn ich also eine Abbildung, die nenne ich mal A, eine Abbildung habe, sodass A, und zwar jetzt sagen wir mal eine lineare Abbildung zwischen zwei, von einem Vektorraum auf einen anderen Vektorraum, dann definiere ich das linear wie folgt. Ich habe hier die Summe zweier Vektoren. Dann soll das nichts anderes sein als a von x plus a von y. Ist klar, wenn das sozusagen linear bedeutet, gerade das, dass ich es auseinanderziehen kann. Ne? Und dann soll auch noch gelten, wenn ich also das Produkt bilde mit einer reellen oder komplexen Zahl, je nachdem, was für eine Art Vektorraum reell oder komplex das ist, dann soll gelten, dass es a mal x ist. Das nennt man eine lineare Abbildung. Mit diesen Eigenschaften hier von einem Vektorraum auf irgendeinen anderen Vektorraum. So, und wenn das so ist, dann kann ich jetzt Folgendes sehen, nämlich, dass so eine N-Kreuz-M-Matrix, also ich habe eine N-Kreuz-M-Matrix A, dann vermittelt die gerade eine lineare Abbildung, vom Rm in den Rn oder vom Cm in den Cn. Ja. Hinsichtlich der Multiplikation. Was? Hinsichtlich? Nein, also sozusagen, wie ich die Vektoren gleich abbilde, muss ich noch sozusagen konkret sagen. Das war, also wenn wir jetzt hier überall 3, 3, 3 einsetzen würden für n und m, dann ist es genau das, was wir schon gesehen haben. Es ist sozusagen eine Abbildung von einem Vektor aus dem R3 auf einen anderen Vektor. Natürlich müsste man sich dieses hier nochmal genau überlegen. Dazu muss ich aber natürlich erstmal sagen, wie ich das hier verstehen will. Das will ich natürlich wie in dem Beispiel dann gleich verstehen. Da war ja gesagt, was sozusagen, also da hatten wir praktisch ja Folgendes, da hatten wir ja stehen, dass die neuen Komponenten ist gleich Summe über j gleich 1 bis 3 a i j x j hatten wir stehen. Und das kann ich dann natürlich auffassen sozusagen, als wenn ich, da werde ich gleich nochmal zu kommen, ich sage es jetzt nur schon mal an dieser Stelle, als wenn ich das hier bilden würde. Hier sind die Striche dran und da genau sind keine Striche dran. Ja, und da habe ich genauso eine Abbildung von einem Vektor auf einen anderen Vektor. Genau das haben wir hier hingekriegt und so werden wir das dann natürlich gleich erklären. Also das ist jetzt hier mehr eine Nebenbemerkung, die schon vorgreift auf das. So, also das werde ich jetzt begründen, dass das so ist, sagen wir es mal so. Und zwar werde ich jetzt eben Folgendes machen. Ich werde definieren, was ist y ist a und dann angewandt auf x. Und das mache ich jetzt gerade eben so, wie es da oben steht, y ist yi, die ite Komponente, ist gleich Summe j gleich 1 bis m und dann a, i, j, x, j. So, und jetzt muss ich noch sagen, natürlich i läuft von 1 und so weiter bis n. Ja? Was habe ich also? Ich habe einen Spaltenvektor, wenn ich möchte, im Rm. Da gibt es m-Komponenten. Und den bilde ich auf diese Art und Weise, das sind fest vorgegebene reelle oder komplexe Zahlen, bilde ich den ab auf einen Vektor, der hat n-Komponenten, nämlich 1 bis n. Also habe ich eine Abbildung. So, und jetzt ist es natürlich leicht, sich davon zu überzeugen, dass das hier gilt. Hier steht natürlich, jeder Summand ist einfach die Multiplikation zweier reeller oder komplexer Zahlen miteinander. Und dann sollte klar sein, dass man das sofort hier sehen kann, dass das so gilt. Ja? Also da ist nichts Tiefsinniges bei. Und damit wissen wir, dass ich das so verstehen kann. Wie so eine lineare Abbildung. Und das ist natürlich ein wichtiger Zusammenhang zwischen linearen Abbildungen und Matrizen, besteht ein sehr enger Zusammenhang, ne? Der hier angedeutet ist. Das kennen Sie vielleicht sozusagen, diese Art von System, wenn Sie in der Schule sozusagen ein Problem hatten mit n linearen Gleichungen für m Unbekannte. Dann ist es genau von diesem Typ. Wir haben, hier stehen n-Gleichungen, ja, n-lineare Gleichungen. Und hier stehen, dann hätten Sie da das Problem, dass Sie diese Zahl kennen und diese Zahlen kennen Sie, aber die suchen Sie. Und dann ist es genau dieses Problem, was Sie wahrscheinlich aus der Schule kennen. Da spielt das natürlich gerade eine Rolle. Ich werde da nochmal kurz drauf zurückkommen, was man davon hat vielleicht, wenn man das Konzept der Inversen kennt. Aber das ist für uns jetzt nicht sozusagen das primär Wichtige. Okay, dann müssen wir jetzt noch erklären, wir haben ja die Multiplikation zweier Matrizen im Falle unseres Beispiels für so eine orthogonale Matrix eingeführt, weil ich gesagt habe, wir wollen Rotationen hintereinander ausführen. Jetzt müssen wir uns das noch allgemein überlegen, wenn wir so eine n-Kreuz-m-Matrix haben, ob und in welcher Form wir Multiplikation zweier Matrizen definieren können. Was wir hier definiert haben, ist einerseits Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar, also einfach einer reellen oder komplexen Zahl, oder Addition zweier Matrizen. Ne? Die Multiplikation steht in dem Sinne noch aus. Und dazu machen wir mal Folgendes. Wir nehmen also eine Matrix, die gerade eine Abbildung vom Rm in den Rn beschreibt. So. Und jetzt ist klar, wenn ich jetzt danach eine andere Matrix anwenden will, dann muss natürlich dieses eine Abbildung sein, die auch vom Rn startet und in den zum Beispiel R, habe ich gesagt, L geht. Ja? In dem Augenblick kann ich definieren, was denn die Matrix C macht. Wenn ich erst A anwende, dann bildet das ein Element aus dem Rm in den Rn ab und dann nehme ich B und das bildet vom Rn in den RL ab. Das heißt, diese hier müssen gleich sein. Die Dimensionen dieser Räume müssen gleich sein, sonst geht das nicht, macht keinen Sinn. Aber dann kann ich sowas hier definieren und das ist dann eine Abbildung vom Rm in den RL und die Einträge von dem C sind genauso, wie ich es vorher auch hatte. Die Matrixelemente sind eben gerade Summe über J gleich 1 bis N und dann B, I, J, A, J, K, wobei I gleich 1 von 1 bis L läuft und K läuft von 1 bis M. Ne? Also das ist die Definition jetzt der Multiplikation. Ich kann sie nur definieren, wenn zwei Matrizen, also wenn hier die Zahl der Zeilen gleich der Zahl der Spalten von der hier ist. Ne? Ja? Nur dann ist sie sinnvoll definiert. Und dann ist sie auch gerade wieder so definiert, wie wir das hier gesehen haben, wie ich das an diesem Beispiel hier definiert habe. Wenn ich also die Situation habe, dass ich eine Matrix habe, B steht ja vorne, B1, 1, B1, 2, B1, 3 und B2, 1, B2, 2, B2, 3. Ja, dann ist das eine 2-Kreuz-3-Matrix. Und die kann ich sinnvollerweise multiplizieren mit einer Matrix, die eben gerade drei Zeilen hat. Das heißt also, wie ich schon gesagt habe, hier sozusagen die Zahl der Spalten muss den Zahl der Zeilen der hinteren Matrix entsprechen. Also hier haben wir zum Beispiel eine Matrix A11, A21, A31. Und die kann natürlich jetzt hier zum Beispiel A12, A22, A23. Nee, Quatsch. Was habe ich jetzt gemacht? 3,2, ja, danke, genau. 3,2. Und dann könnte die aber noch hier weitergehen. A13, A23, A33. Ne? So. Und die kann ich sinnvollerweise miteinander multiplizieren. Und was dann rauskommt, wenn ich jetzt hier, fange ich jetzt an, kann ich wieder diese Spalte nehmen, sie da raufklappen und den mal den, den mal den, den mal den und die alle summiert, gibt das erste Matrix-Element des Ergebnisses. Ne? Genau wie ich das hier auch erklärt habe. Ist das klar? Aber das ist klar, die ganze Logik funktioniert nur, wenn hier gleich viele Spalten wie hier Zeilen sind. Wie viele Spalten dann hier sind, spielt keine Rolle. Nicht? Das definiert man dann die Zahl der Spalten des Ergebnisses. Genauso wie es dann sozusagen keine Rolle spielt, wie viele Zeilen hier sind. Okay? Gut. Dann sehe ich auch, dass ich jetzt das, was hier ganz oben steht, auch eine wichtige Einsicht, das, was hier steht, das kann ich jetzt verstehen als die Multiplikation einer, das ist hier ja eine n Kreuz m Matrix mit einer Matrix, die auch genau m Zeilen hat, aber nur eine Spalte und das steht gerade der Spaltenvektor. Ne? Ist genau so definiert. Also Sie hätten das auch hier, sagen wir, wir hätten das einfach machen können, wenn nur das da gestanden hätte. Dann wäre dann ein Spaltenvektor rausgekommen mit zwei Zeilen. Also eine Spalte, zwei Zeilen. Und das ist die Multiplikation. Deshalb können Sie also, ein Spaltenvektor ist eine Matrix, aber eben nur mit einer Spalte und m Zeilen. Ja? Gut. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, das haben wir jetzt damit definiert. So, was wir dann sofort sehen ist, das ist eine ganz wichtige Einsicht, wenn wir die Multiplikation der Matrize so definieren, dann, und nehmen wir mal an, wir können A mal B, also B mal A bilden, also erst A anwenden, dann B anwenden, B mal A, dann ist das ganz klar, dass das im Allgemeinen nicht gleich A mal B ist. Weil dieses hier, das kann ich ja überhaupt nur bilden, wenn jetzt hier zufälligerweise auch noch M gleich L wäre. Ja? Und allgemein existiert das überhaupt nicht, also können die auch nicht gleich sein. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, dann nehmen wir mal die Situation, wo M gleich L ist, dann gilt immer noch nicht, im Allgemeinen gilt dann immer noch, dass sie nicht gleich sind. Ja? Das heißt also, Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ. Das heißt natürlich im Allgemeinen, natürlich können Sie auch mal Matrizen finden, die kommutativ sind, zwei, ja, aber im Allgemeinen ist es nicht so. Ja, bitte.
Wenn wir jetzt zwei bisher von orthogonalen Matrizen hatten, dann gibt es auch in so einer Fälle, wann orthogonale Matrizen die kommutativ
sind. Ich werde die sozusagen relevanten Situationen, wo vielleicht mal sowas gilt, da werde ich drauf kommen, dann, wenn das für uns relevant ist. Okay, gut. Also das gilt, wie gesagt, auch wenn ich zum Beispiel zwei 3-Kreuz-3-Matrizen habe oder zwei 2-Kreuz-2-Matrizen, die ich da sicherlich in beliebiger Reihenfolge multiplizieren kann zumindest, dann ist es immer noch nicht klar, dass das Gleiche rauskommt und es wird es im Allgemeinen nicht sein. Okay, so, aber was gilt, und das kann man sich auch sofort überlegen anhand der Definition, ist, dass wenn ich habe A mal B und dann das Ganze noch mit C multiplizieren soll und jetzt sage ich, multipliziere erst die beiden und dann das Ganze mit C, dann ist das das Gleiche wie A B mit C, wo ich erst die beiden multipliziere. Ich habe ja die Reihenfolge nicht getauscht, aber Reihenfolge darf ich natürlich nicht vertauschen. Das heißt, das ist assoziativ. Und, das ist auch distributiv. wenn ich zwei Matrizen habe, A plus B, die Addition zweier Matrizen habe ich definiert, zumindest wenn sie gleich viele Zeilen und Spalten haben, das steht ja hier, und dann das mit C multipliziere, dann gilt AC plus BC. Also das ist auch distributiv. Das können Sie sich sofort anhand der Definition, die ja da oben steht, klar machen. So. Okay. Jetzt werden wir für den längeren Augenblick uns mal auf die Situation konzentrieren, dass wir n kreuz n Matrizen haben. Also, dass wir gleich viele Zeilen wie Spalten haben. Zum Beispiel bei der Rotation ist das wichtig. Bei eigentlich allen vernünftigen Problemen in der Mechanik ist das natürlich so, dass wir zum Beispiel im dreidimensionalen Raum sind und da sind alles 3 kreuz 3 Matrizen, mit denen wir da was zu tun haben. Ja? Das ist also für uns sicherlich eine sehr, sehr relevante spezielle Situation. Natürlich war die in der Definition, also in der Motivationsüberlegung auch genau gegeben. Okay. Und jetzt machen wir hatten schon gesehen, bei der orthogonalen Matrix, also bei unserer Rotation, da konnten wir das Inverse definieren und wir wussten auch, wie es aussieht, nämlich das ist einfach die transponierte Matrix. Ganz allgemein definiert man das Inverse einer n kreuz n Matrix. Ja, wohlgemerkt, die ist jetzt n kreuz n. Ich kann gar nicht im Allgemeinen für eine n kreuz m Matrix das Inverse sinnvollerweise definieren, weil ich auch da die Reihenfolgen ja gar nicht vertauschen kann. Das Inverse ist eben gerade so definiert, dass ich habe a hoch minus 1 mal a, das ist das Inverse zu der gegebenen Matrix a. Das ist das gleiche wie a mal a hoch minus 1 und das soll sein gleich 1. Das hatten wir vorher mal geschrieben, da stand so ein Delta IJ für die Matrix-Elemente. Ne? Das heißt, diese Matrix 1, die ist gegeben, die hat lauter Einsen auf der Diagonalen und der Rest ist alles 0. Das nennt man die Einheitsmatrix. Ja? Und das ist natürlich gerade die mit den Matrix-Elementen Delta IJ, ne? Wo nur was auf der Diagonalen steht. Okay. Also haben wir dieses Konzept definiert. Natürlich stellt sich wenn ich das definiert habe, sofort die Frage, gibt es überhaupt ein a hoch minus 1 für jede beliebige n kreuz n Matrix? Ganz spannende Frage, die Frage der Existenz. Für die orthogonalen Matrizen wissen wir es, das sind die transponierten. Und ich weiß es sofort, ja, die per Konstruktion. Und wenn ich das natürlich schon sage, dann ist die nächste Frage hier, selbst wenn ich weiß, dass es das gibt, wie steht es um die Konstruktion? Und das sind Fragen, die ich hier nicht weiter diskutieren möchte, die Sie natürlich in der Hömer kennenlernen werden und die natürlich in jeder Hinsicht wichtig sind, aber für die Probleme, wo wir Matrizen brauchen in der Mechanik, eigentlich nicht wirklich relevant. Das heißt, wir wissen zum Beispiel solche orthogonalen Matrizen verwenden und da wissen wir schon alles, zum Glück. Also das ist sehr viel einfacher, als allgemeine Überlegungen anzustellen. Natürlich haben wir noch Folgendes. Wenn ich diese Einheitsmatrix habe, dann ist A mal die Einheitsmatrix gerade gleich A oder auch andersrum. Das ist natürlich auch trivial. Ich kann da natürlich auch eine Matrix definieren, die ich Nullmatrix nenne, die ich vielleicht so schreibe. Da kommt immer 0 raus. Also kommt auch wieder die Nullmatrix raus, soll das heißen. Das ist also die Matrix, wo lauter Nullen sind. Ne? Also wo eben überall Nullen stehen. Ist ein bisschen witzlos, aber ist natürlich wichtig, vielleicht auch mal sowas gesagt zu haben, dass man das natürlich hat. Okay, gut. Wo spielt dieses Konzept der Inversen eine wichtige Rolle? Und da möchte ich nochmal das Problem zitieren, nämlich n Unbekannte aus in diesem Fall n Gleichungen. Also wenn ich jetzt sowas hier habe, a i j x j, und ich kenne die y i und ich kenne die a i j und möchte gerne die x j bestimmen, dann ist das Problem n lineare Gleichungen für n Unbekannte. Ja? Und dann ist natürlich klar, wenn ich jetzt a hoch minus 1 kennen würde, dann könnte ich das sofort auflösen. Dann wären die xi gerade das folgende, j gleich 1 bis n, und hier steht die Matrix a i j y j, und die a Schlange i j sind die Matrixelemente, sind Matrixelemente von a hoch minus 1. Ja? Dann könnte ich das sofort auflösen, weil hier steht ja nichts anderes als y ist gleich a mal x, und dann sozusagen bildlich komme ich von der linken Seite mit a hoch minus 1, und dann steht da, wenn es das denn gibt, a hoch minus 1 y ist gleich x. Weil das a auf minus 1 hierauf angewandt gibt die 1-Matrix, und 1 mal x gibt gerade x, ne, mit der Einheitsmatrix, und dann gilt gerade dieses hier. Und dann haben Sie das Problem, dieses lineare Problem von n Unbekannten mit n linearen Gleichungen natürlich gelöst, wenn Sie die inverse Matrix kennen, aber die müssen Sie erstmal kennen, und da ist ja die Frage der Konstruktion wieder das Entscheidende. Ja, bitte.
Ich dahin gehe auch noch eine Frage, wenn man ein gleiches Thema, das wir aus der Schule kennen, und es halt, gibt es da irgendeine Relation zwischen einer orthogonalen Matrix und einem gleichen System?
Nee, im Allgemeinen nicht. Also natürlich kann es mal dazu kommen, dass Sie gerade die Situation haben, dass Ihre Matrix, dass das Gleichungssystem auf eine orthogonale Matrix führt, aber das ist Zufall. Nix, nein, das ist Zufall dann, ja. Okay, gut. Voraussetzung war natürlich hier, dass das a minus 1 überhaupt existiert, ja. Dass Sie die Gleichung also überhaupt eindeutig lösen können, anders formuliert. Und solche Bedingungen und die Konstruktionen und so weiter, das werden Sie alles in der Hömer kennenlernen, ganz klar. Aber da möchte ich hier gar nicht lange Zeit mit verbringen. Für uns wichtiger ist dann die Frage, wenn ich jetzt das Produkt zweier Matrizen habe, ja, und davon mal das Inverse bilden soll, also das ist ja irgendeine Matrix C, und davon soll ich das Inverse bilden. Und wir gehen mal davon aus, dass es von A und B getrennt das Inverse gibt, dass es also überhaupt existiert. Das ist erstmal eine Voraussetzung jetzt. Aber im Stile der Vorlesung sozusagen alles, was ich hinschreibe, existiert, ja. Also ich baue immer implizit die Annahme ein, es existiert, was da steht. Und das ist, das zeige ich gleich b hoch minus 1 mal a hoch minus 1. Das ist wichtig, weil ich die Reihenfolge vertauscht habe. Ja? Und wir haben gerade gelernt, allgemeine Reihenfolge von mal zwei Matrizen, das spielt eine Rolle. Ganz klar. Und hier ist es also absolut wichtig, sich zu merken, dass, wenn ich das bilde, sich die Reihenfolge umdreht. Wieso ist das so? Das kann man ganz einfach beweisen, indem man mal sagt, wir suchen x. Und wenn ich das so schreibe, dann ist x ja gerade a mal b hoch minus 1. Dann ist dann das x, ne? So, und jetzt, das soll jetzt gleich 1 sein. Dann ist das x gerade das a mal b hoch minus 1, was ich suche. Und dann komme ich erst einmal mit b hoch minus 1, und zwar von der linken Seite, dann steht da x a b. Und hier steht b hoch minus 1, und da steht 1 mal b hoch minus 1 ist natürlich b hoch minus 1. Und jetzt ist das assoziativ, das heißt, ich kann dieses hier ausführen, dann steht da noch x mal a ist b hoch minus 1. Ja? Und dann komme ich nochmal mit AU minus 1 von dieser Seite. Also jetzt muss ich von dieser Seite kommen. Ne? Dann steht da x mal AU minus 1 ist gleich B hoch minus 1 mal A hoch minus 1. Und das ist hier wieder 1, das kann ich also weglassen. Steht x, was wir suchen, ist B hoch minus 1 mal A hoch minus 1. Genauso wie ich gesagt habe, wir müssen die Reihenfolge umtauschen. Ne? Okay, das heißt, das ist ganz wichtig, wenn man Annahme, es existiert das Inverse von A und von B, dann muss ich bei A hoch minus einmal B hoch minus 1 die Reihenfolge umtauschen. Okay, gut, das waren alle zunächst einmal allgemeinen Dinge, die ich zu dem Konzept der Matrix sagen wollte. Und wir werden jetzt zu dem nächsten Kapitel kommen, wo die Matrizen eine ganz wichtige Rolle spielen und was dann auch physikalisch extrem relevant ist. Und das ist das Kapitel 2.13. Achso, vorher noch die Frage, gibt es hier noch irgendwelche Fragen vielleicht? Weil wir, wie gesagt, jetzt darauf aufbauend weitergehen werden. Okay, ist nicht der Fall. Und das ist überschrieben mit Eigenwertproblem oder das Eigenwertproblem. Was das ist, sage ich Ihnen natürlich. Und Hauptachsentransformation. Transformation. Ein schön langes Wort. Gut, das wird in der Physik eine wichtige Rolle bereits in der Mechanik spielen und eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle dann später in der Quantenmechanik. Das werden Sie dann entsprechend sehen. Also wenn wir uns auf die klassische Mechanik konzentrieren, dann spielt das eine entscheidende Rolle in der Mechanik starrer Körper. Und wir werden sehen, in welchem Kontext dann. Und für uns spielt es auch noch eine wichtige Rolle, dieses Konzept bei Lösungen. Gekoppelter linearer Differentialgleichung. Da werden wir auch auf dieses Konzept zurückgreifen. Und da sieht man vielleicht den Zusammenhang zunächst einmal gar nicht. Das hat was mit Matrizen zu tun, da kommen wir ja gleich zu. Aber wie das jetzt mit Differentialgleichung, mit Analysis zusammenhängt, das werde ich Ihnen natürlich dann noch genau sagen. Okay, wir werden das hier darauf einschränken, dass ich sage, wir haben reelle Matrizen. In der Quantenmechanik spielt dann das Analogon für die komplexen Matrizen in Anführungsstrichen eine entscheidende Rolle. Und wir machen Abbildungen vom Rn, also wir haben N-Kreuz-N-Matrizen, reelle. Schreiben Sie das hier rein, N Kreuz N Matrizen. Das heißt, wir haben Abbildungen vom Rn in den Rn. Ja? Gut. Das lohnt sich, glaube ich, noch ein bisschen was abzuwischen. Und dann machen ein bisschen was zu diskutieren. Und das ganze Konzept, was ist ein Eigenvektor, was ist ein Eigenwert, werde ich jetzt wieder in einem ganz einfachen Beispiel einführen. Das zunächst einmal vielleicht so einfach ist, dass es nicht besonders viel Erkenntnisgewinn bringt, aber von dem man dann gut starten kann. Also, wir betrachten mal folgende Matrix. Wir haben die Matrix A mit den Matrixelementen 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, minus 2. So, das nennt man eine diagonale Matrix, weil die nur Einträge auf der Diagonalen hat, ja? Also das ist eine diagonale Matrix. Gut, das ist einfach ein Name. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt rechnen wir mal aus, ich nehme diese Matrix und ich multipliziere die mit den Basisvektoren, also mit dem Vektor 1, 0, 0. In der Basis, in einer festen Basis, wird der Basisvektor in die E1-Richtung natürlich gegeben als 1, 0, 0. Ne? Ist klar. So, das rechnen wir aus, machen also unsere Regel, wir nehmen das hier, klappen das hier rüber und dann kriegen wir ein Ergebnis. Das erste Matrixelement ist 1, also das ist 1 mal 1, das ist 1 plus 0 mal 0 ist 0 plus 0 mal 0 ist 0, steht also 1. Dann nehmen wir den, multiplizieren ihn hier, dann steht 0 mal 1 ist 0, 4 mal 0 ist 0, 0 mal 0 ist 0, steht also eine 0. Und hier ist 0 mal 1 ist 0, 0 mal 0 ist 0, minus 2 mal 0 ist 0. Steht also das. Kommt also wieder derselbe Vektor raus, wie hier. Und dann kann ich ja auch eine 1 vorschreiben, wenn ich möchte. Ja, da steht also einmal dieser Vektor. So, jetzt mache ich dasselbe. 1, 0, 0, 0, 4, 0. Ein bisschen kleiner geschrieben, damit es hier noch hinpasst. Minus 2. Und nehmen den Vektor 0, 1, 0. Das ist der Vektor in die 2-Richtung, ne? E2-Richtung. So, da steht hier 0 mal, 1 mal 0 ist 0, 0 mal 1 ist 0, 0 mal 0 ist 0, 0. Dann steht hier gerade, trifft die 4 auf die 1, steht hier 4. Dann schreibe ich aber mal die 4 hier vorne vor und schreibe hier eine 1 hin. Und hier kommt wieder 0 raus. Deshalb durfte ich natürlich diese 4 hier rausziehen. Sie erinnern sich, die Multiplikation einer Zahl mit einer Matrix, und das ist nichts anderes als eine Matrix, dieser Vektor, mit nur einer Spalte, das ist gerade so, dass ich jedes Element damit multiplizieren muss. Und dann steht natürlich gerade das richtig da. Das heißt, was ich sehe, ist, hier steht 1, diesen Vektor, das ist diese 1. Und hier steht die 4, also hier steht diese 4 vorne vor und derselbe Vektor. Und wenn Sie dasselbe machen jetzt mit 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, minus 2 und mit dem 0, 0, 1, dann sehen Sie, dass da gerade rauskommt, minus 2 mal 0, 0, 1. Das heißt, in dieser Matrix, wenn ich die anwende auf die Basisvektoren, dann reproduziert sich der Vektor mit einem entsprechenden Vorfaktor. Ja? Und das ist sozusagen das, was wir dann gleich beim nächsten Mal dann verallgemeinern werden. Wenn wir eine beliebige Matrix haben und einen Vektor, der sich dann reproduziert, wenn ich das Produkt bilde, bis auf eine Zahl, dann nennt man das einen Eigenvektor und die Zahl da vorne vor nennt man einen Eigenwert. Und hier ist es, wie gesagt, noch nicht so tiefsinnig, es ist sehr simpel, aber beim nächsten Mal werden wir dann sehen, dass das andere sehr viel tiefsinniger ist und wir werden auch kurz sehen, wo das dann hinführen kann uns. Okay, dann machen wir damit für heute Schluss. Hier sind die neuen Übungsblätter noch.